Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf 1. Johannesbrief. Wir machen heute weiter in unserem Studium bezüglich der Frage, was es eigentlich praktisch bedeutet, dass man von Neuem geboren ist. Ja, heute sagen ja viele, oh, ich bin wiedergeboren. Oh, ich bin von Neuem geboren. Aber was bedeutet das ganz praktisch? Und die Bibel schweigt nicht drüber, sondern sie sagt uns ganz klar, wie ein Leben, das erneuert ist, regeneriert ist, durch den Heiligen Geist wirklich auch aussieht. So, wir können uns an diesen Dingen, die wir heute gemeinsam anschauen, aus dem 1. Johannesbrief genau sehen. Stimmt das mit meinem Leben überein oder passt da manches nicht? Es ist interessant, zumindest für mich ist es interessant. Wir kennen alle diese wunderbare Begegnung, die uns für uns festgehalten wird in Johannes 3. Ja, Nikodemus kommt zu Jesus, will ihm einige Fragen stellen und er kommt in der Nacht. Ja, anscheinend, weil er befürchtet hat, dass seine Kollegen ihn sehen werden. Wir wissen das nicht, warum er gekommen ist. Es kann sein, in Israel ist es ja noch heißer wie hier, dass die Nacht eigentlich dazu geeignet war, um sich Besuche zu machen. Was weiß ich. Auf jeden Fall kommt er und er spricht Jesus an. Jesus weiß ganz genau, was im Herzen dieses Menschen ist. Es wird ja gesagt, er war der Oberste, der Pharisäer und ein Schriftgelehrter. Sehr anerkannter Mann in seiner Zeit. Und Jesus schlägt nicht lange um den Busch herum, er weiß genau, was im Herzen dieses Nikodemus ist. Und er sagt, Vers 3, sofort am Anfang der Begegnung, er sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann erklärt er nach und nach, was es bedeutet, dieses Neugeborensein. Ja? Und in Vers 7 sagt dann Jesus kategorisch, hören wir genau hin, Jesus sagt, wundere dich nicht, sagt er, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, und jetzt sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus schließt sich nicht mit ein. Habt ihr das gemerkt? Er sagt, ihr. Jesus muss nicht von Neuem geboren werden. Er ist mit dem Heiligen Geist schon geboren. Aber er sagt, ihr, jeder andere Mensch, ihr, der natürliche Mensch, ihr müsst von Neuem geboren sein. So, in Johannes 3 wird uns also ganz klar aus dem Mund Jesu deutlich, dass jeder Mensch, es ist eigentlich eine Notwendigkeit, dass man von Neuem geboren wird. Jesus spricht hier, ich habe das mal von einem göttlichen Muss, ja, und das ist das Nächste, was wir uns anschauen werden in den nächsten Wochen, das göttliche Muss, das wir in der Heiligen Schrift finden, auch ein sehr interessantes Studium, aber kommen wir zurück. Und interessanterweise ist es derselbe Johannes, der ja diese Begegnung mit Nikodemus berichtet. Ja, es ist derselbe Johannes, der dann im 1. Johannesbrief, den er an die Gemeinden schreibt, die Gemeinden des Herrn Jesus, in dem 1. Johannesbrief erklärt Johannes, was es denn bedeutet. Natürlich stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, er erklärt in 11 Aussagen, was es bedeutet, von Neuem geboren zu sein. Und diese Aussagen schauen wir uns seit letzten Sonntag an. 3 Aussagen haben wir uns schon angeschaut. Erstens, von Neuem geboren zu sein bedeutet, dass man Gottes Gebote hält. Wir haben das erklärt, was das bedeutet, das moralische Gesetz, das wir im Alten Testament haben, in den 10 Geboten, ist für uns auch sehr, sehr bedeutend. Nicht nur das. Wenn wir in die Bergpredigt schauen, dann sehen wir, dass Jesus das nicht nur aufgegriffen hat, die 10 Gebote, er hat das verstärkt. Ja? Er hat es noch verschärft. Er sagt, sobald du jemanden anschaust, wir verstehen, ich will das nicht wiederholen, aber so hast du mit ihr schon die Ehe gebrochen, das ist ein Problem. Ja, also es geht nicht nur um die Handlung, sondern allein schon, was in deinem Kopf abgeht. Das Ganze wird verschärft. Das heißt, also wer von Neuem geboren sein ist, der ist ein solcher, der Gottes Gebote hält. Das, die zweite Aussage war, von Gott geboren zu sein bedeutet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Auch das haben wir erklärt letzten Sonntag. Dritte Aussage, von Gott geboren zu sein bedeutet, dass man in der Liebe lebt. Auch das ist sehr, sehr wichtig und heute machen wir weiter. Und die vierte Aussage im Zusammenhang der Frage nach dem, was es bedeutet, dass man von Gott geboren ist, dass man von Neuem geboren ist, finden wir in 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15. Wir lesen, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Viertens also, wer von Gott geboren ist, er liebt nicht die Welt. Was meinen wir, wenn wir diesen Begriff gebrauchen, die Welt? Naja, mit diesem Begriff, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, ist die Welt ist das korrupte, ich sage einmal humanistische oder menschliche Wertsystem, in dem wir leben und das von Satan auch beherrscht wird, gemeint. Hören wir einmal, wie die neue Genfer Übersetzung das wiedergibt, und ich lese ein bisschen weiter, Verse 16 und 17, sehr, sehr gut für uns erklärt. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, okay, was kennzeichnet die Welt? Hören wir hin. Alles, was die Welt kennzeichnet, kommt nicht vom Vater. Was kennzeichnet die Welt? Es wird gesagt, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist. Gier des selbstsüchtigen Menschen kommt nicht vom Vater. Seine begehrlichen Blicke, das ist, was die Welt kennzeichnet. Oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt, in diesem Wertsystem, humanistischen Wertsystem. Und die Welt mit ihrer Begierde vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. So aus diesem humanistischen Wertsystem, ich nenne das einmal Schweinestall, ja, Sündenloch, was immer. Aus diesem Wertsystem, sündigen Wertsystem, sind wir als Menschen, gläubige Menschen, eigentlich befreit worden durch die Wiedergeburt. Ihr Lieben, warum würden wir uns danach zurücksehnen? Das ist meine Frage. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann werden wir uns nicht danach zurücksehnen. Wir werden die Welt auf jeden Fall nicht lieben. So als Wiedergeborene sind wir praktisch herausgerissen. Ja, aus diesem Wertsystem. Aber leider ist es so, dass manches noch an Schmutz und Unrat an uns anhaftet, dass wir gerne mit uns oder manchmal auch ungerne mit uns schleppen. Aber die Aussage ist klar, liebt nicht diese Welt, liebt dieses Wertsystem nicht. So, wir kommen zu der fünften Aussage des ersten Johannesbriefes. Zwei Verse lese ich uns. 1. Johannes 2, 23 und 1. Johannes 4, 15. So, 1. Johannes 2, 23 zuerst. Es wird gesagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 1. Johannes 4, Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. So, fünftens. Das ist die fünfte Aussage, die Johannes macht, hier stehend unter der Leitung des Geistes Gottes. Wer von Gott geboren ist, bekennt Jesus als den Sohn Gottes. Wir erinnern uns an diese auch sehr markante Begebenheit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. In Matthäus 16 wird uns das berichtet und es findet statt in der Nähe der Stadt Philippi. Oder Caesarea Philippi, eigentlich so, Caesarea Philippi, in der Gegend. Und als diese unterwegs waren, dann fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Menschen über mich? Er fragt seine Jünger, was die anderen Menschen über Jesus sagen und denken. Und die Jünger antworten ihm und sagen, nun ja, manche denken, du bist Johannes der Täufer. Zu diesem Zeitpunkt war Johannes schon tot. So könnt ihr euch vorstellen, so manche Menschen haben gedacht, Johannes der Täufer, der seine Zeit gedient hat, wunderbar gedient hat, vollmächtig gedient hat in Israel, der ist nun auferstanden. Also das war nicht nur eine Selbstverständlichkeit, oh ja, Johannes der Täufer. Die Leute haben wirklich gedacht, Johannes der Täufer ist auferstanden. Andere sagten, oh ja, das ist der Elia. Elia war ja auch tot gewesen. So, Und manche sagten, Jesus ist der Jeremia, und einige meinten, er ist einer der Propheten. So, es war eine aufregende Zeit, ja, in der sich die Jünger befunden haben, als Jesus in dieser Welt lebte und Israel dient. Es war eine aufregende, spannende Zeit gewesen. Die Menschen haben allerhand sich gedacht, das, was Jesus getan hat, das, was Jesus gelehrt hat, das war nicht in einer Ecke irgendwo gewesen, das war öffentlich. Und die Menschen haben sich Gedanken gemacht, wer kann das sein, wer ist Jesus? Und dann aber fragt Jesus weiter, was glaubt ihr, dass ich sei? Und ihr Lieben, genau das ist die Frage, die für uns auch gilt, was die anderen Menschen von Jesus denken und halten. Ist nicht wirklich bedeutend für uns, sondern was denkt ihr, wer Jesus ist? Ja? Und Jesus fragt alle seine Jünger. Und wer antwortet? Wer antwortet? Petrus. Der geht allen voran in seiner Art und Weise und sagt, du bist Christus oder Messias, ja? Des lebendigen Gottes Sohn. So an dieser Stelle bekennt Petrus Jesus als den, der er wirklich ist, Sohn Gottes, der Messias, der versprochene Messias, der schon im ersten Buch Mose von Gott selbst versprochen wurde. Und Jesus sagt Folgendes, und das auch, das ist wichtig, was Jesus sagt. Jesus sagt, selig bist du. Was macht Jesus hier? Er spricht einen besonderen Segen über Petrus aus. Selig bist du. Es ist genau dasselbe Wort, das in den Seligpreisungen gebraucht wird in der Bergpredigt. Glücklich, über alles glücklich zu preisen bist du. Warum? Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Zwei Dinge werden uns bewusst, indem wir Jesus das hier ausspricht. Erstens, es ist etwas Segenbringendes für einen, ja, wenn man Jesus Christus bekennt als den, der er ist, nämlich der Sohn Gottes. Und ihr habt das alle erlebt. Wenn ihr ein Zeugnis ausgesprochen habt, wenn ihr für Jesus eingestanden habt, wenn ihr den Menschen gesagt habt, aber Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Herr, du musst Jesus haben, dann, ich garantiere euch, ihr habt genau das erlebt, was ich auch erlebt habe, diesen besonderen Segen, das Wohlgefallen Gottes ist über einen. Das ist übernatürlich, das ist nicht normal. Das andere ist aber, und das ist auch wichtig, wer hat uns das denn kundgetan? Oh, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, deshalb sage ich das so. Wir können das sagen, aber das bedeutet gar nichts. Wir können das, viele Menschen sagen, oh, Jesus ist der Sohn Gottes, aber die glauben das nicht. Ich habe diese Geschichte schon erzählt von einem Mohammedaner, der zu einem Missionar gekommen ist, der dort in Indien missioniert hat, und er hat gesagt, wie ist das? Sagt die Bibel nicht, dass wenn man mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, dass man gerettet wird? Und der Missionar dachte sich, okay, was passiert hier? Ein Moslem kommt zu mir und der will mich bestimmt auf die Schippe nehmen. Der will mich ein bisschen so hintergehen. Aber das ist, was die Bibel sagt. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dann bist du gerettet. Dass Jesus der Herr ist, dann bist du gerettet. Er sagt, ja, so ist das. Dann sagt der Moslem, hier, hör mir zu, Jesus ist der Herr. So, bin ich jetzt gerettet? Ja, da war der Missionar natürlich platt. Und dachte ich, was mache ich jetzt? Hat er gebetet, und dann hat er aber zu Rechten eine Gruppe von anderen Moslems gesehen. Und er sagt, hallo ihr lieben Männer, hier ist einer von euch, der gerade eben bekannt, dass Jesus der Herr ist. Und die anderen haben rübergeschaut, haben schon ihre Messer gezuckt, ja, und dann war er weg. So schnell, wie er gekommen ist, da war er weg. So, wenn wir Jesus bekennen und es auch meinen, dass Jesus, und glauben in unserem Herzen, dass er der Sohn Gottes ist, ja, darum geht es, nicht nur irgendetwas auszusprechen. Heute sprechen sehr viele auch diesen Satz aus, oh ja, ich bin wiedergeboren. Das bedeutet gar nichts, das bedeutet gar nichts, ja. John Lennon, einer von den Beatles, hat gesagt, ich bin ein wiedergeborener Heide. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich bin ein wiedergeborener Heide. Du bist immer ein Heide gewesen. Du brauchst nicht wiedergeboren zu sein. Aber jetzt weiß er es, ja, was die Wahrheit ist. Aber wie auch immer. Ja, so soll bei uns das nicht sein, ihr Lieben, wenn wir Jesus Christus bekennen. Ja, das, und es meinen, es auch glauben, das bedeutet schlicht und einfach, dass der Heilige Geist in uns lebt. Das bedeutet, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir regeneriert sind. Und das Wohlwollen Gottes liegt auf uns, wenn wir jedes Mal, wenn wir Jesus Christus bekennen. Nächste Aussage, die sechste Aussage, wir finden die in 1. Johannes 2, 29. 1. Johannes 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, Jesus Christus, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Aha. Sechstens können wir also sagen, wer von Gott geboren ist, der lebt Gerechtigkeit. Der lebt Gerechtigkeit. Neue Genfer Übersetzung wieder. Übersetzt es folgendermaßen. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch euch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Ich brauche eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Wir wissen, dass ein wirklich regenerierter Mensch richtig lebt, recht lebt, sollte. Ja? Und wir verstehen, dass der Maßstab oder die Grenzen uns für das gerechte Leben in dem Worte Gottes gegeben sind. Ich habe einen Freund gehabt in Neuwied, eigentlich einen guten Bekannten, auch ein genau mein Hintergrund aus Russland kommt. Er war selbstständig gewesen und hat Fenster eingebaut. Ich glaube, er tut es nicht mehr. Und er hat, weil er ein Russlandsdeutscher ist, haben sehr viele Russlandsdeutschen ihn gefragt, kannst du bei uns auch Fenster einbauen? Hat er gemacht. Absolut netter Kerl, lieber Bruder. Und diese sogenannten Frommen, ja, die von sich gedacht haben, dass, oder viele von ihnen, haben gedacht, naja, er ist aus einer anderen Gemeinde, wir brauchen ihn dann nicht zu bezahlen. Die haben ihn nicht bezahlt für seine Arbeit. Ja? So, sie haben von sich gedacht, dass sie super fromm sind, weil die keinen Fernseher hatten. Sie haben von sich gedacht, dass sie super fromm sind, weil sie nicht rauchen oder weil ihre Frauen dann Röcke tragen. Aber auf der anderen Seite haben sie geleistete Arbeit nicht bezahlt an einen Bruder, ja, der so gut war zu ihnen und immer wieder gekommen sind, Überstunden gemacht hat. Ja, und ihr Lieben, wie passt das? Wenn die Bibel sagt, dass die, die wirklich wiedergeboren sind, sich nach dem Vorbild Jesu Christi richten, würde Jesus so handeln? Würde er geleistete Arbeit nicht bezahlen? Das glaube ich nicht. So, ich denke und ich befürchte, dass viele der Christen auch in den sogenannten superfrommen Gemeinden im Selbstbetrug leben. Schlicht und einfach, weil ihr Leben nicht davon spricht, was die Bibel eigentlich von einem wiedergeborenen Menschen erwartet. Und ich denke, dass viele im Himmel staunen werden, böse überrascht sein werden, wer reinkommt und wer draußen bleiben muss. Ja, darf uns nicht passieren. Warum nicht? Die Bibel sagt uns ganz klar, wie ein regeneriertes Leben aussieht. So, wir können nicht sagen, oh, ich denke, so ist es richtig zu leben. Ich denke, so ist es. Die Bibel sagt uns doch, wie wir zu leben haben. So, die nächste Aussage dazu, was es bedeutet, von Gott geboren zu sein, finden wir in 1. Johannes 3, Vers 6. Und auch 1. Johannes 3, Vers 9. 1. Johannes 3, Vers 6 sagt uns, wer, meine Uhr ist gerade stehen geblieben, so ihr Lieben, ich weiß nicht, wann ich Ende machen werde. Sonst habt ihr was zu essen mitgebracht, ja? Das bedeutet gar nichts. Bedeutet nichts. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Okay, 1. Johannes 3, Vers 6. Es wird gesagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wow, was ist das? Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und oh, ich bin heute über die rote Ampel gefahren, ja, oder ich habe mit meiner Frau heute geschimpft. Wir haben nicht, aber kann ja sein, ja. So, aber wird klar gesagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ja, wir wollen uns das gleich vergegenwärtigen, was das Wort hier wirklich sagt. Und dann 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ihr Lieben, wenn die Bibel das so sagt, dann müssen wir genau die Grammatik uns anschauen, ja, was eigentlich gemeint ist. Die meisten wissen von uns, dass hier nicht von einer Möglichkeit gesprochen wird, die wir als Menschen Gottes lebend in der Zeitlichkeit tatsächlich erreichen können. Manche Gemeinden predigen das, dass man sündlos ist. Oh ja, man begeht Fehler, aber man sündigt nicht. Was? Fehler, aber es ist keine Sünde. Es ist ein und dasselbe, ihr Lieben. Ja? Die Sache ist die, im Griechischen wird das folgendermaßen erklärt, dass die Sünde, von der hier die Rede ist, dass man kontinuierlich in derselben bleibt. Ja? Das meint es. Ja? Dass man praktisch mit einer Sünde nicht brechen kann. Und möglicherweise auch gar nicht brechen will, weil man denkt, oh, das und das ist schlimmer. Das, was ich mache, ist nicht so schlimm. Ein Beispiel. Was ist die abscheulichste Sünde in der Heiligen Schrift? Jede Sünde ist schlimm. Ja? Aber was ist für Gott, wie die Bibel es sagt, die abscheulichste Sünde? Es ist der Stolz. Es ist der Stolz. Sprüche 16, Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel, die Hand drauf, sie bleiben nicht ungestraft. Und dann in Sprüche 6 werden uns 7 Dinge genannt, Verse 16 bis 19, die Gott besonders hasst. Ich lese ab 16, Sprüche Kapitel 6, Vers 16. Diese 6 hasst der Herr, 6 Dinge hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Und als allererstes wird was genannt? Könnt ihr euch erinnern? Manche von euch haben schon die Schrift aufgeschlagen. Stolze Augen. Stolze Augen. Ja, und dann geht's weiter. Falsche Zunge, Hände, die unschuldig Blut vergießen und so weiter und so weiter. So, stellt euch mal vor, ein Mensch sagt, oh, ich bin von neuem geboren, ich bin wirklich ein Christ, aber er kann von seinem Stolz nicht loskommen. Das heißt, er lebt kontinuierlich in dieser Sünde, die Gott vor allen anderen Sünden hasst. Und das kommt durch. Das kommt durch in einem Menschen, der stolz ist. Ein stolzer Mensch redet immer von sich, er redet von dem, was er erreicht hat, was er besitzt und. Es ist unheimlich schwer, mit solchen Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch, der von sich behauptet, dass er wiedergeboren ist, dass er im Stolz verbleibend kontinuierlich lebt? Die Schrift sagt nein. Nein, das gibt's nicht. Und so müssen wir die Aussage der Heiligen Schrift deshalb auch verstehen. Wir sündigen als Christen. Ja, ich kenne mein Leben. Aber sobald der Heilige Geist, und das ist immer, uns darauf aufmerksam macht, müssen wir zu Jesus kommen. Buße tun. Um Vergebung der Sünde bitten. Und wir müssen sagen, vornehm, ich hasse es, ja, weil es meinen Herrn verletzt, diese Sünde. Ich will das nicht. So, wir können also in dieser Sünde nicht einfach kontinuierlich leben und sagen, in irgendeiner Sünde kontinuierlich leben und sagen, oh, ich bin ein wiedergeborener Mensch. Die 8. Aussage im Zusammenhang mit der Frage, was es bedeutet, von neuem geboren zu sein, ist diese. Wer von Gott geboren ist, der hat den Heiligen Geist in sich innewohnend. Ist klar. Das wissen wir alle, aber ich lese hier einige Stellen und werde einige Worte dazu sagen. 1. Johannes 3, 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Jesus bleibt in ihm und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. 1. Johannes 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Im Neuen Testament haben wir 10 Geheimnisse, Mysterien, ja, die angesprochen werden. Und die Innewohnung des Heiligen Geistes im Leben eines wiedergeborenen Menschen ist eins solcher dieser 10 Mysterien, die uns gezeigt werden im Neuen Testament. Das heißt, der Heilige Geist wohnt tatsächlich in den Menschen, der wiedergeboren ist. So war das im Alten Testament eigentlich nicht gewesen. Im Alten Testament kam der Heilige Geist und er ging wieder. Im Neuen Testament ist das eine ganz andere Angelegenheit. Der Heilige Geist wohnt kontinuierlich in uns. Und ihr Lieben, das ist doch gewaltig, ja? Im Zusammenhang dieser Innewohnung des Heiligen Geistes zu erkennen, dass der Heilige Geist nicht als ein Besucher ab und zu mal auftaucht in unserem Leben, sondern in uns lebt für immer. Für immer. Jesus selbst sagt, Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und das ist ein Vorrecht ohnegleichen. Der Geist Gottes lebt in uns seit der Wiedergeburt. Und dieser Geist Gottes, weil er heilig ist, er wird uns auf jede auch kleine Sünde in unserem Leben aufmerksam machen. Und wenn er uns darauf aufmerksam macht, dann wissen wir, was wir zu tun haben, als gläubige Menschen. Die nächste Aussage, die wir lesen im Zusammenhang mit dieser Frage, was einen Menschen praktisch kennzeichnet, der von neuem geboren ist, von Gott geboren ist, ist diese. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, gerade in unserer Zeit. Aber die Schrift spricht schon davon. Hört die Aussage, die Johannes stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes macht. 1. Johannes 4, Vers 6. Ich lese einmal den Vers und dann werde ich es in meinen eigenen Worten fassen. Wir sind aus Gott. So wir meint, gläubige Menschen, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer ist uns? Ja, ich werde das gleich ansprechen. Wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 9. Aussage, wer von Gott geboren ist, unterstellt sich dem Worte Gottes. So, wer ist uns in dieser Aussage? Die Rede ist von den Aposteln und von dem apostolischen Wort, das wir in der Bibel haben. Ein Mensch, der von Gott geboren ist, hört auf das, was Gott durch seine Apostel weitergegeben hat und was wir in unseren Bibeln haben. So, ein Mensch, der wirklich wiedergeboren ist, unterstellt sich dem Worte Gottes. Viele Bibellehrer, viele Prediger heute sagen und lehren und predigen, dass die Bibel das Wort Gottes enthält. Enthält. Was meint das? Die sagen, ja, manches ist Gottes Wort, aber vieles ist das Wort des Menschen. Und nun haben wir die Verantwortung herauszufinden, was ist das Wort Gottes, was ist das Wort des Menschen. Ich kann nur diesen Menschen sagen, viel Glück. Viel Glück. Das ist nie und nimmer unsere Aufgabe. Und der Heilige Geist verinnerlicht es uns, ja, macht uns bewusst, dass wir das nicht tun dürfen. Und hören wir einmal, was der Apostel Paulus sagt in seiner Verteidigungsrede vor dem Statthalter Felix, sprechend eigentlich über das Alte Testament. Apostelgeschichte 24, 14. Er sagt, dass ich alles glaube, also ich glaube all dem, was geschrieben ist im Gesetz und den Propheten. Ich glaube all dem, was geschrieben ist im Gesetz und den Propheten. So warum können wir glauben? Warum müssen wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Weil die Schrift als ein Selbstzeugnis das auch behauptet. 2. Timotheus 3, Vers 16, wir kennen diese Stelle auswendig, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Alte, das Neue Testament und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ein wiedergeborener Mensch unterstellt sich dem Worte Gottes. Die zehnte Antwort ist, Antwort auf diese Frage, was es bedeutet, von Gott geboren zu sein, ist diese. Wer von Gott geboren ist, der glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias ist. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Es ist aus dieser Aussage ganz klar ersichtlich, dass der Mensch oder dass ein Mensch, der von sich behauptet, dass der Heilige Geist in ihm tatsächlich wohnt, dass er wiedergeboren ist, er wird keine Probleme haben mit Jesus. Ja? Er wird keine Probleme haben, Jesus von Nazareth richtig einzuordnen. Das ganze Gerede, dass man oft hört, dass Jesus ein guter Mensch war, aber nicht mehr, dass er ein guter Lehrer war, aber nicht mehr, dass er ein Revolutionär war und so weiter und so weiter. Ja, entspringt aus der Einbildung der Menschen, die nicht regeneriert sind, die den Heiligen Geist in sich nicht innewohnend haben. Sobald aber das geschieht, die Wiedergeburt, ja, dann wird der Heilige Geist uns schon deutlich machen, darauf aufmerksam machen, durch das Lesen des Wortes Gottes, wer Jesus Christus von Nazareth wirklich ist. Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass der Jude Albert Einstein, er war ein jüdischer Mann, er ist einer der wahrscheinlich der klügsten Menschen dieser Erde gewesen, er ist ja schon tot, und er hat sehr positiv von Jesus gesprochen, sehr, sehr positiv. Ich habe jetzt auch vorbereitend zur Predigt einige seiner Aussagen, die er niedergeschrieben hat, über Jesus gelesen und du denkst, Mensch, der muss doch ein Christ sein. War er nicht. Für ihn war klar, Jesus war eine historische Persönlichkeit, für ihn war klar, er war ein außergewöhnlicher Mensch, aber mehr auch nicht. Und es zeigt uns einfach, dass Einstein ja nicht aus Gott geboren war. Und es sagt uns auch, dass auch wenn er der klügste Mensch in Augen der Menschen gewesen ist, vor den Augen Gottes war er nicht sehr klug. Er verleugnete Jesus Christus als den, der er wirklich ist. Und seinerzeit wird deshalb Jesus ihn auch verleugnen, auch als einen jüdischen Mann vor wenn er im Gericht Gottes steht. Jesus sagt, Matthäus 10, Vers 33, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ja? Und dann haben diese Menschen, die von Jesus zwar gut denken, aber ihr Leben Jesus Christus nie anvertraut haben in Buße, die werden keine schöne Zukunft haben. Das darf uns nicht passieren, weil die Schrift uns doch ganz deutlich sagt, ja, oh, guck wieder auf die Uhr, wie wir Jesus einzuordnen haben. Die elfte, die letzte Aussage aus 1. Johannesbrief finden wir in den Versen 4, Kapitel 5. Auch eine wunderbare Aussage, eigentlich eine Verheißung für uns. Ja, wir lesen, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So, elftens, wer von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und diese Aussage ist einfach zu erklären. Ja, wenn der Heilige Geist wirklich in uns lebt, dann sind wir aufgrund dieser Tatsache dann auch Überwinder. Und nicht, weil wir besonders klug sind oder besonders gute Seminare besucht haben, was weiß ich. Weil der Heilige Geist in uns lebt, der Geist Gottes, sind wir Überwinder. Ihr Lieben, was können wir aus eigener Kraft wirklich bewirken gegen Satan? Ja? Gar nichts. Es ist, als ob, wenn wir mit einer Wasserpistole gegen einen Grizzlybär kommen würden, kämpfen würden. Habt ihr mal einen Grizzlybär gesehen? Das sind Elefanten. Ja? Elefanten mit großen Klauen. Und wenn der dir eine knallt, dann hast du keine Sonne. Und wir kommen da mit Wasserpistolen und sagen, ich werde dich fertig machen. So ähnlich. Ja? So, sobald aber der Heilige Geist in uns lebt, ändert sich diese Realität. Das ist genau andersrum. Dann, wenn der Satan uns angreift, wenn der Satan uns will, gegen wen kommt er eigentlich? Gegen Gott. Sein Geist lebt ja in uns. Und in dieser Weise sind wir Überwinder. Ja? Das hat Martin Luther seiner Zeit erkannt. Und deshalb hat er auch dieses Lied geschrieben. Eine feste Burg ist unser Gott. Hört mal genau hin. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, ja, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht. Altdeutsch, schwierig zu lesen. Ja, er ist schon gerichtet eigentlich. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Die Heilige Schrift sagt eigentlich, dass ein Hauch Gottes ihn fällen wird. So, was bedeutet es, von Gott geboren zu sein? Die Heilige Schrift gibt uns eine ganz klare Antwort. Und an dieser Antwort oder an diesen Antworten können wir unser Leben überprüfen. Leben wir so. 2. Korinther 13, Vers 5 ruft der Apostel Paulus, die Gläubigen in Korinth auf, stellt euch selbst auf die Probe, sagt er. So, wie sollen das? Um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Auch wir müssen das immer wieder tun, vor dem Herrn. Wir müssen uns selbst prüfen. Bin ich eigentlich noch auf der rechten Spur oder lebe ich im Selbstbetrug? Und viele Christen heute leben im Selbstbetrug. Und wie gesagt, das Schönste ist, dass die Schrift uns nicht einfach so sagt, oh, ja, ihr könnt, wie immer ihr denkt, ob ihr nun fühlt, dass ihr richtig seid oder nicht, die Schrift sagt uns ganz klar, ja, wie das Leben aussehen muss, das Leben eines wiedergeborenen Menschen. Ich möchte ganz kurz, ganz schnell wiederholen und dann mit einem Amen abschließen. Von Gott geboren zu sein bedeutet, dass man Gottes Gebote hält, dass man so lebt wie Jesus, dass man in der Liebe lebt, dass man die Welt nicht liebt. Es bedeutet, Jesus zu bekennen als Sohn Gottes. Es bedeutet, gerecht zu leben, nicht in der Sünde zu leben, die Sünde nicht zu leben. Es bedeutet, dass der Heilige Geist in einem Leben, in einem solchen Menschen lebt. Es bedeutet, dass man sich dem Worte Gottes unterstellt. Und das können wir nur, wenn wir das Wort Gottes kennen und lesen, studieren. Es bedeutet, zu glauben, dass Jesus der Messias ist. Und es bedeutet, dass man als Überwinder in dieser Welt lebt. Und das ist das, was das Wort Gottes uns mitteilen will, erklären will. Und jetzt liegt es an uns. Ja? Nehmen wir das an und sagen, ja, das ist Gottes Maßstab, das will ich in meinem Leben sehen. Oder wir sagen, ach, der Ed hat sich das ausgedacht. Ja, er will uns nur ein schlechtes Gewissen machen, weil ja, ich von dem nicht lassen kann oder nicht lassen will. Wenn es das Wort Gottes ist und wenn der Heilige Geist tatsächlich heute Morgen auch zu euch spricht, ihr müsst darauf eingehen. Ihr müsst darauf eingehen. Ihr habt keine Alternative. Wenn ihr darauf nicht eingeht und sagt, was immer, ja, das, was er denkt, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wir müssen hören, wir müssen verstehen, wenn der Heilige Geist uns mahnt, und dann müssen wir unser Leben auch überprüfen an diesen Dingen, die uns das Wort Gottes darreicht. Wir verneigen uns zum Gebet.